Lieblingsreisen.
Ausgezeichnet mit dem Podcastpreis des Reisejournalistenverbands 2026.
Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Die inhaltlich unabhängigen Recherchen und Produkttests ermöglichen wechselnde Unternehmen und Partner aus der Reisebranche.
Was steckt hinter einem Glas Wein, das nicht nur gut schmeckt, sondern in Bioqualität auch der Natur gut tut? In dieser Episode begeben wir uns auf Spurensuche bei Delinat, dem Online-Shop für Bioweine, der seit Jahrzehnten eine eigene Philosophie des Weingenusses lebt. Wir sprechen über die Leidenschaft der Gründerfamilie, über Winzerinnen und Winzer, die ihre Rebberge als Lebensraum begreifen, und über die Frage, warum ein Weinabo weit mehr sein kann als eine bequeme Lieferung nach Hause. Joris hat Arina Schäfer zum Gespräch getroffen.
Schön, dass wir uns treffen, sogar ein persönliches Gespräch. Wir hatten ja hin und her überlegt, jetzt haben wir uns persönlich getroffen. Mhm. Wir sprechen ja auch über ein Thema, was, glaube ich, so im Persönlichen am meisten Spaß macht.
Ja, ich denke auch.
Weingenuss.
Ja.
Wie kommt deine persönliche Leidenschaft für Wein so?
Man könnte sagen, sie ist angeboren fast.
Okay.
Ich bin mit Wein aufgewachsen, aber ökologischem Wein aufgewachsen. Meine Eltern haben Delinat gegründet und das wurde mir in die Wiege gelegt. Und mit der Zeit habe ich dann den Wein auch lieben gelernt, natürlich erst ein bisschen später.
Ja, wann durftest du zum ersten Mal probieren?
Das war früh, aber ich weiß nicht, wie früh. Also probieren durfte ich immer mal ein bisschen.
So einen kleinen Finger.
Ja, ja, klar, genau. Einfach mal riechen und probieren und was riechst du raus und so. Das war immer Thema. Mhm. So den ersten Genuss, der war wahrscheinlich so mit 16, mit Asti, wie man es kennt, mit unserem guten Asti, den wir im Sortiment haben. Und danach kam ich dann irgendwann ins Weinbaustudium, Weinbau und Önologie in Geisenheim. Mhm. Und da habe ich noch viel mehr Facetten vom Wein kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht kannte. Was ich so unglaublich toll finde, ist, dass Wein ebenso viele Facetten hat. Und auch im Studium habe ich das gemerkt, wie viele Themen eigentlich mit Wein zu tun haben. Also von der Ökologie bis zur Önologie im Keller. Chemie ist ein Thema, Biologie in der Rebe ist ein Thema, Verkauf ist ein Thema, Marketing. Also es wird einem echt nicht langweilig.
Ja, das glaube ich. Vor allem, man kann es ja wirklich lernen, studieren. Das ist eine Wissenschaft für sich, der Weinanbau. Habe ich auch ein Gespräch mit Timo Dienhardt damals noch sehr gut in Erinnerung, wie sehr der auch in Schwärmen kommen konnte. Und da ging es gar nicht ums Wein trinken und genießen in erster Linie, sondern allein schon um den Anbau, um die Strategie dahinter, welche Reben und wo und die Geschichte dahinter. Ihr seid ja einfach ausgedrückt ein Online-Shop, kann man sagen, ein Vertrieb. Ne? Was ist so das Business dahinter, der Kerngedanke?
Der Kerngedanke ist, Wein aus ökologischen Flächen zu machen, also aus Reben, die im ökologischen Gleichgewicht sind, die nicht totgespritzt sind. Das heißt, es ist keine Monokultur, sprich es wächst nicht nur die Rebe im Weinberg, sondern es wachsen ganz viele andere Beikulturen mit dabei. Die Begrünung, wir haben Bäume im Rebberg, also im Grunde genommen ist es einfach ein funktionierendes Ökosystem und daraus die gesündesten Trauben machen guten Wein. Das ist die Idee.
Und wenn du sagst wir, heißt es einmal euer eigenes Weingut, das heißt aber auch viele andere Winzerinnen und Winzer dürfen über euren Online-Shop verkaufen, welche die zertifiziert sind, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Erstmal interessiert mich euer eigenes Weingut. Mhm. Erstmal, wow, ein Weingut zu haben ist schon irgendwie besonders cool, oder?
Ja, besonders cool und besonders viel Arbeit.
Ja, das glaube ich, ja.
Nein, es ist wirklich cool. Ich bin im Prinzip auch ein bisschen auf diesem Weingut aufgewachsen. Wir haben in der Nähe gewohnt und wir sind immer wieder dahin gefahren. Als Jugendliche habe ich meine Sommer dort verbracht. Und es ist wirklich sehr cool und vor allem hat man die Möglichkeit, es so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Wir machen viel Forschung und wir forschen viel über ökologische Themen. Und das hat jetzt wieder mit der Delinat-Methode zu tun. Delinat ist ja die treibende Kraft im Hintergrund. Mhm. Und unsere Idee da unten ist, dass wir forschen, damit die anderen Delinat-Winzer es nicht unbedingt machen müssen. Sie machen es zwar trotzdem, weil jeder Delinat-Winzer ist motiviert, auch selbst zu forschen. Aber es gibt Themen, da nehmen wir das vorweg und haben etwas ausprobiert, was vielleicht dann nicht funktioniert haben und können den anderen Winzern sagen, hier, das macht das nicht so wie wir, weil wir haben es falsch gemacht.
Also ihr seid richtig eine Community. Es geht nicht darum, nur möglichst viel Wein zu verkaufen zu guten Preisen, sondern auch einfach so ein bisschen gemeinsam den Wein noch zu verbessern sogar und die Forschung da im Hintergrund zu betreiben.
Absolut. Okay. Also wir sind eine wirklich, also ich sage immer, wir sind die Delinat-Familie. Mhm. Dass die Winzer, ein Teil der Winzer kenne ich wirklich schon seit ich ganz klein bin, die wir arbeiten schon sehr lange mit denen zusammen. Die meisten sind Pioniere in ihrem eigenen Feld, in ihren Gebieten. Jeder hat so seine Stärken und wir versuchen immer von den Winzern zu lernen und das dann auch an die anderen zu verbreiten.
Und euer Weingut ist doch in Frankreich?
In der Provence.
Also viel schöner geht's nicht. Beschreib uns das mal. Für alle, die es noch nicht gegoogelt haben, werden jetzt viele machen im Nachhinein wahrscheinlich. Aber wie sieht's da aus bei euch zu Hause?
Ja, also es ist relativ naturbelassen. Wir haben nicht viele Nachbarn. Wir sind direkt an einem Fuß von dem Bessillon. Das ist ein Berg. Und da sind wilde Eichenwälder. Nicht ganz rundherum. Einen Nachbarn haben wir, aber sonst sind es eigentlich viele Eichenwälder. Die Landschaft ist hügelig, es sind nicht so die Rebenmeere, die man aus manchen Teilen der Provence kennt. Es sind ein paar Weingüter auch in der Umgebung, aber es ist immer auch noch durchwachsen von Bäumen und Wäldern und anderen Feldern. Mhm. Das Chateau selber ist ein altes Gebäude mit Türmchen.
So ein richtiges Schloss, kann man
ja, das sagen? Ja, so ein ähnliches Schloss, ja. Aus dem 19. Jahrhundert.
Schön.
Und wir haben dann noch ein bisschen was angebaut und renoviert. Und jetzt ist das ein Schloss inmitten unserer Reben im Prinzip.
Und man kann, glaube ich, sogar als Tourist euch besuchen, oder?
Ja, man kann bei uns übernachten. Von Anfang April bis Ende Oktober haben wir offen.
Okay. Das haben wir auf die To-Do-Liste mal relativ weit nach oben gepackt, so viel dazu. Wenn wir dann nochmal zu Delina kommen, so ein bisschen die Geschichte. Dein Vater hat ja viel erzählt, wahrscheinlich, wie so der Aufbau gelaufen ist. Du entwickelst jetzt weiter mit das Unternehmen. Was war damals so der Urgedanke des Ganzen?
Der Urgedanke war, einen ökologischen Weinbau zu ermöglichen und zu fördern, indem man den Wein daraus verkauft. Mhm. Meine Eltern haben eine Reise gemacht, wo sie in den Reben standen, wo wirklich nichts mehr außer Reben stand und fanden das sehr traurig von der Natur her und haben sich gewünscht oder sich vorgestellt, dass in diesen Reben, die sie angucken, wieder eine blühende Vielfalt mit Schmetterlingen, Blumen etc. pp. ist. Und dass man daraus eventuell noch ein Geschäftsmodell machen könnte, sodass die Winzer, die so arbeiten, auch davon profitieren. Weil schlussendlich muss es ökologisch sein, aber es muss auch ökonomisch aufgehen. Wenn wir nicht ökonomisch wirtschaften, dann können wir langfristig auch nicht das Überleben dieser Weingärten sichern.
Ja, das ist ja so. Die Marge, die dann geringer wird, die wird dann ja quasi weggefressen dadurch, dass man keine Chemie einsetzt, ne? So blöd das auch klingt. Ja,
am Anfang ist es auf jeden Fall so, gerade die Umstellung am Anfang von einem konventionellen Betrieb zu einem ökologischen Betrieb ist schwierig, wobei nochmal zu Delinat ist nochmal schwieriger. So der Sprung von konventionell zu Normal-Bio ist meiner Meinung nach kleiner als von Bio zu Delinat.
Ihr seid krasser als Bio, ne? Ja. So hat Timo Dina damals auch der eine Winzer beschrieben.
Mhm.
Wie kann man noch krasser als Bio sein? Das ist ja schon relativ streng, dachte ich mal, auch vor allem bei Lebensmitteln.
Ja, bei Bio geht es vor allem darum, dass die synthetischen Pestizide oder Spritzmittel durch biologische Spritzmittel ersetzt werden. Das heißt, es wird immer noch gespritzt, auch bei uns wird noch gespritzt. Ein Weinbau komplett ohne Spritzen ist wahrscheinlich nur mit resistenten Rebsorten möglich.
Mhm.
Es wird gespritzt, aber mit biologischen Mitteln. Was in Bio überhaupt nicht vorkommt, sind Biodiversitätsgedanken.
Mhm.
Also Sachen wie, stehen überhaupt Bäume in den Reben? Stehen da Bäume neben den Reben? Wird begrünt? Gibt es eine Ausgleichsfläche? Woher kommt die Energie dafür? Ganz viele solche Themen, die überhaupt nicht im normalen EU-Bio gar nicht angeschaut werden, worauf wir einen großen Fokus legen.
Ja, ich glaube, allein bei den Ausgleichsflächen irgendwie 12% sind vorgegeben.
Ja.
Das ist ja auch erstmal nicht ökonomisch, aber warum ist das wichtig, im Weinbau Ausgleichsflächen zu haben?
Damit man ein funktionierendes Ökosystem haben kann. Ohne diese Ausgleichsflächen können, wenn man spritzt oder wenn man mit einem Traktor durch die Reben fährt, müssen viele Tiere auch einen Rückzugsort haben.
Mhm.
Und in diesen Ausgleichsflächen ist eben die Idee, dass man die möglichst naturbelassen lässt. Das heißt, man kann mähen, aber es wird sehr selten gemäht. Es wird einfach alles gelassen, wie es ist. Und das ist ein Rückzugsort für die Fauna und die Insekten, die dort wohnen möchten.
Und sag mal, trotzdem verkauft ihr, glaube ich, 3 Millionen Flaschen im Jahr über Delina.
Ungefähr, ja.
Und das ist aber schon krass viel auch und trotzdem Bio alles noch möglich, aber irgendwie nach oben hin ist ja irgendwo man begrenzt, oder nicht? Weil in Bio-Qualität geht da überhaupt noch viel mehr?
Ja, ich glaube, da ist schon noch Potenzial.
Ach, krass.
Ja,
okay.
Auf jeden Fall. Also unser Ziel wäre es natürlich, oder mein großer Wunsch wäre es, alles wäre Bio. Also eigentlich meiner Meinung nach, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber meiner Meinung nach müsste alles, was nicht Bio ist, ein Label tragen, Achtung Pestizide.
Ja. Okay, daran machst du jetzt einige Winzer wahrscheinlich ein bisschen böse im Blick, oder?
Ja, das ist polarisierend. Ja, das ist sehr polarisierend. Aber Fakt ist, die Weintraube ist die meistgespritzte Kultur. Vor Erdbeeren, vor Tomaten, vor allem anderen, was man sich so vorstellt. Und es gibt auch konventionelle Winzer, die sehr gut arbeiten. Da kann man gar nicht widersprechen, aber grundsätzlich bei einem Massenwein, bei sehr, sehr großen Mengen ist das gar nicht möglich, vor allem nicht für die Preise, die viele Konsumenten verlangen. Und schlussendlich trinkt man Pestizide mit.
Ich finde es ja ganz spannend, dass ihr so viel auch in die Forschung investiert. Ich glaube, sogar ein Teil des Umsatzes geht fix in die Forschung, in die Weiterentwicklung des Weinbaus. Wie hat er sich denn so über die vergangenen Jahre weiterentwickelt? Ich meine, im Glas merke ich es als Konsument wahrscheinlich nicht unbedingt, aber im Hintergrund passiert da ja ganz viel, oder?
Ja, der Weinbau entwickelt sich stetig weiter. Wir forschen zu sehr vielen Themen, sei es Agroforst oder Wasserretention. Mhm. Abgesehen davon, dass die Weinwelt aktuell ein bisschen in der Krise ist, was viele Winzer zum Überdenken bringt, ist wahrscheinlich das größte Problem im Weinbau aktuell immer noch Klimaprobleme. Mhm.
Ja,
zum einen extreme Trockenheit, aber zum anderen extreme Niederschläge und manchmal einfach im Jahreswechsel. Also gerade bei uns auf Château du Vivier in den letzten 4 Jahren hatten wir 2 ultratrockene Jahre, wo wir innerhalb von 2 Jahren hat es insgesamt 300 Millimeter geregnet. Und der normale Jahresdurchschnitt ist 600 Millimeter. Und in den letzten 2 Jahren haben wir pro Jahr fast 1000 gehabt. Und das ist natürlich schön, wir füllen unsere Wasserreserven auf, aber das hat auch andere Konsequenzen, denn die Region ist nicht unbedingt daran gewöhnt, dass so viel Wasser auf einmal kommt. Und gerade im Weinberg kann das dann auch zu mehr Krankheiten führen, weil Pilzkrankheiten, die mit Feuchtigkeit sich besser verbreiten, muss man dann wirklich mehr aufpassen als sonst.
Frankreich gilt ja so als Traumland des guten Weins.
Ja.
Ich glaube, vor allem Rotwein auch sehr bekannt. Meinst du, es wird auch über Generationen noch so bleiben können, dass du und dein Unternehmen dort weiter gute Bedingungen, klimatische Bedingungen für den Weinbau haben werden?
Ich glaube, die müssen wir uns schaffen. Also das ist nicht so einfach wie, klar, es gibt Regionen, wo man relativ sicher sagen kann, ja, die nächsten 20 Jahre werden kein Problem sein. Und dann gibt es Regionen, gerade in Südfrankreich oder Südspanien oder Süditalien, die sind auf jeden Fall kritisch, was Klimawandel angeht. Also Desertifizierung ist ein großes Thema. Überhaupt Trockenheit, Temperatur, Extremwetterlagen einfach und ein gesundes Mikroklima kann man sich aber tatsächlich ein Stück weit selber schaffen. Man hat es zwar nicht 100% in der Hand, also man hat es nicht unter Kontrolle, aber man kann sich mit Bäumen, mit anderen Methoden ein gesundes Mikroklima ein Stück weit selbst schaffen.
Und auch, dass der Boden fruchtbar bleibt, das habt ihr ja sehr stark in der Hand, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, auf jeden Fall. Das wichtigste Mittel, weil mit einem fruchtbaren Boden machen wir gute Trauben und mit einem fruchtbaren Boden können wir uns alles das ermöglichen. Wenn der Boden irgendwann nicht mehr fruchtbar ist, dann haben wir ein Problem.
Lass uns mal zurückkommen zu dieser Leidenschaft für Wein, für das Gute im Glas. Wie ist es bei dir persönlich? Bist du Typ Rot, Rosé, Weißwein, was oder alles durcheinander, je nachdem, wie der Abend so läuft?
Ja, also es kommt auf die Situation drauf an. Ich liebe die starken, dunklen französischen Rotweine. Das ist schon, die mag ich sehr, sehr gerne. Aber von denen trinke ich dann mal 1-2 Gläschen. Bei einem guten Rosé und einem guten Weißwein, gerade wenn es ein bisschen warm ist draußen, ich trinke es tatsächlich, manche Weinkenner werden sagen, das darf man nicht machen, aber mit einem Eiswürfel.
Oh, okay.
Also das ist aber in Südfrankreich ganz üblich. Wenn du in Südfrankreich, in Cannes, Nizza, wo auch immer, an der Küste nach einem Glas Rosé verlangst, kriegst du ein Glas Rosé mit einem Eiswürfel drin.
Und die Touris, die keine Ahnung haben, nehmen die wahrscheinlich dann noch raus.
Vielleicht, möglich, aber die Franzosen nicht auf jeden Fall.
Okay, ja.
Und ich finde, das ist auch berechtigt. Gerade wenn es so heiß ist, möchte man ja, dass der Wein ein bisschen kühl bleibt.
Stimmt.
Und der darf auch ein bisschen verdünnt werden durch den Eiswürfel. Das ist kein Sakrileg, meiner Meinung nach.
Und welche Rebsorte schmeckt am besten? Was würdest du sagen, was ist aktuell der Favorit oder die Rebsorte des Jahres, wenn es sowas gibt?
Boah, ich glaube nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Also ich mag, wie gesagt, bei Rotwein mag ich die sehr dunklen, also sowas wie Malbec mag ich ganz gerne. Es gibt ein paar Teile in Frankreich, wo noch Malbec angebaut wird, oder sowas wie Caladoc mag ich auch sehr, sehr gerne. Den gibt es tatsächlich bei uns in der Provence. Mhm. Und bei den Traubensorten für Weiß und Rosé ist es bei uns ja sowieso immer so, dass wir machen keine reinsortigen Weine auf Château du Vivier. Mhm. Also es sind immer Verschnitte und
Cuvées.
Ja, genau. Und bei mir ist es auch so, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe eine Favoritenrebsorte. Es kommt immer ganz auf den Wein drauf an.
Gibst du erstmal jedem Wein eine Chance oder sagst du bei manchen auch mal,
jeden Wein probieren. Also ich bin da ganz unvoreingenommen. Natürlich lieber in Bioqualität, wenn es irgendwie geht.
Klar,
ja. Aber abgesehen davon bin ich ganz unvoreingenommen. Von Asti zu Bordeaux zu allem Möglichen. Ich probiere alles gerne.
Ich bin ja leider noch auf dem Level, dass es bei mir vor allem der Geschmack ist am Ende. Und ich finde es ehrlich gesagt auch wichtig, dass die Flasche schick aussieht. Einfach, dass man was Schönes auf dem Tisch stehen hat.
Ja.
Ist natürlich nie ein Zeichen von Qualität, aber irgendwie gehört es für mich so zum Genuss dazu. Ein schöner Korken, der korkt, so, man holt es raus und dann genießt man ein Stück weit. Wenn man so sich Richtung Weinkenner weiterentwickeln will, habe ich ja schon im Podcast erzählt, will ich irgendwann gerne mal machen, wenn Zeit ist und so. Wie macht man es richtig aus deiner Sicht? Man muss sich schon so ein bisschen da reintrinken auch und reinlesen.
Ich denke, probieren, so viel wie möglich probieren. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man gleich die ganze Flasche trinken muss. Aber probieren, auf jeden Fall degustieren. Und also bei uns zumindest an der Uni hat ein Dozent in Sensorik uns damals gesagt, du musst dein Repertoire schulen. Also ein Laie riecht meistens das Gleiche wie ein Profi, nur kann es nicht einordnen.
Ja.
Und wenn du ein Repertoire hast, unser Dozent hat uns dann gesagt, wir sollen an allem riechen, was wir in die Hände kriegen. Also im Supermarkt an dem Obst riechen, an Brot riechen und versuchen, diese Gerüche einzuprägen. Und dann kannst du irgendwann sagen, ich meine, es ist ja nie so, diese Gerüche, die man rausriecht als Profi im Wein, das sind dezente Noten. Das ist nicht so, ich glaube, als Laie stellt man sich immer so was komplett Unmögliches vor, wie der riecht da Banane raus oder Schokolade, ich rieche keine Schokolade oder Pfirsich.
Ich halte das mal für Show, ehrlich gesagt. Diese Kreise, diese Darstellung gibt es da ja, ne? Mit den Ausprägungen, keine Ahnung, wie das genau heißt. Sorry, aber ich finde Wein entweder lecker oder nicht so lecker. Ihr könnt das ja wirklich rausschmecken, du auch?
Ja, also ich sag mal, das ist auch, es muss nicht jeder Weinprofi werden. Wenn man das möchte, umso besser. Aber, aber das Wichtigste ist, dass der Wein schmeckt.
Ja.
Und ich finde, wir müssen auch die Schwelle fürs Weintrinken senken. Wein kann ein super Thema sein, wenn man sich da reinlesen möchte, finde ich genial. Aber wenn man das nicht möchte und einfach sagt, ich trinke einfach gerne ein Glas Wein und dann ohne drüber nachzudenken, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und wie man den trinkt, ist mir übrigens auch egal, ob es als Schorle mit Eiswürfel oder sonst was ist. Hauptsache er schmeckt.
Alles erlaubt, sehr gut.
Ist alles vollkommen erlaubt. Aber ja, die Profis, wir riechen das raus, aber wie gesagt, das sind sehr dezente Noten. Also das ist dann, man riecht nicht, wie wenn man einen Pfirsich riecht, sondern in diesem Wein Grundaroma. Der Wein hat ein Grundaroma und darüber hinaus riecht man dann dezente Noten von Schokolade, Pfirsich, Banane, was auch immer.
Respekt. Ich muss es weiter probieren, ich merke schon.
Ja.
Aber es ist ganz schön, auch so über Wein zu reden. Mhm. Wein ist eigentlich ein super Thema.
Ja.
Was ist so die perfekte Gelegenheit zum Weintrinken aus deiner Sicht? Nach so einem stressigen Arbeitstag abends finde ich immer besonders gut oder auch mal am Wochenende abends mit Freunden, wenn man Zeit hat. Aber es gibt ja so richtig schöne Weinmomente auch, die so ein Bier oder so niemals kreieren würde, finde ich zumindest.
Also ich persönlich finde eigentlich am Strand, am Mittelmeer oder überhaupt am Strand unschlagbar. Oder irgendwo in einem Weinberg. Also Hauptsache Natur irgendwie und irgendwie Sonnenuntergang, nach Feierabend sagst du super, wenn die Arbeit getan ist. Schön einfach entspannen, schöne Aussicht, am besten in der Sonne. Im Sommer, das sind jetzt die Sommerweine, von denen ich rede. Im Winter kann man natürlich auch am Kamin oder
man kriegt richtig Lust drauf, wenn man drüber redet.
Ja,
oder?
Absolut. Aber das Umfeld macht's schon. Also es ist,
klar.
Wenn man sich das schön macht mit einem schönen Glas Wein, das kann schon richtig toll sein.
Was gibt's dazu? Käse?
Ja, zum Beispiel oder im Sommer auch einfach ein paar Nüsse oder Oliven.
Sehr schön. Lass uns noch kurz über Delinat sprechen, euren Online-Shop. Der ist ja so aufgebaut, dass man zum Beispiel ein Wein-Abo haben kann. Habe ich persönlich auch, finde ich immer super. Kriegt man so ein Weinpaket zugeschickt und so ein kleiner Flyer auch dabei. Man kann sich reinlesen, man lernt die Winzer dahinter kennen, so ein bisschen die Geschichte. Es gibt auch Genussempfehlungen, wie man es am besten am Ende verköstigt zu Hause und genießt. Ihr macht auch so eine Geschichte drumherum einfach. Es ist nicht nur stumpf, dass man Wein immer wieder nach Hause geschickt bekommt.
Ja, es ist ja bei uns auch einfach nicht so stumpf, dass wir einfach irgendeinen Wein einkaufen und den wieder verschicken. Es ist ja bei uns, alles hat irgendeine Geschichte. Ja. Natürlich, ab und zu gibt es neue Produzenten, aber die meisten Produzenten, mit denen wir arbeiten, arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Und die haben dann vor Ort meistens auch schon eine sehr lange Geschichte. Sie sind Pioniere und das möchten wir gerne weitergeben. Diese gelebte Ökologie und Überzeugung, dass es auch mit der Natur geht und nicht gegen die Natur, das muss weitergegeben werden. Das ist unser Kern, das ist das Herz von Delinat. Das müssen wir einfach irgendwie weitergeben und deswegen ist es nicht stumpf nur ein Wein.
Und das Schöne ist, dahinter steckt ein Familienunternehmen von deinem Vater gegründet. Du führst es fort, willst es wahrscheinlich auch in nächste Generationen fortführen. Also da steckt eine ganze Geschichte, eine Idee dahinter. Es ist eben kein stumpfer Online-Shop, wie man vielleicht erstmal befürchten könnte, wenn man denkt, okay, Wein online kaufen, warum soll ich das denn tun? Deswegen, du bist, glaube ich, die beste Werbung dafür, mal reinzuschauen bei Delinat, mal zu gucken, ob es da passende Weine gibt. Ich persönlich kann es empfehlen, auf jeden Fall, auch weil dieser Überraschungsmoment dabei ist. Ja. Ne? Immer wieder, wenn das Paket kommt, dann man kriegt ja vorher diese Ankündigung in der App, so, da kommt bald ein Paket und man freut sich dann drauf und dann weiß man halt vorher nicht, welche Sorten drin sind. Man kann sich durchprobieren und lernt auch neue Winzer kennen. Und deswegen arbeiten, glaube ich, auch die Winzer mit euch gern zusammen, weil so kriegt man neue Kundschaft auch.
Ja, ich denke schon. Also viele Winzer, manche Winzer haben dann auch so Agriturismo oder so. Ja. Und die sagen immer, also wir kriegen schon relativ viele Delinat-Kunden. Die kommen dann immer und wollen die Weine degustieren und sind ultra interessiert. Also die finden das, glaube ich, schon auch toll.
Wein als Kulturgut mit Geschichte dahinter. Bei euch geht das bei Delinat. Schön, dass wir gesprochen haben über dieses spannende Thema und ich wette, wir sprechen noch öfter über Wein. Das kann nur der Anfang gewesen sein, oder?
Ja, ich glaube es auch, ja.
Vielen Dank, dass du da warst hier bei Lieblingsreisen.
Ja, vielen Dank, Joris, für die Einladung.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de